Heute möchte ich zu Anbeginn der Predigt eine Frage stellen. Wer von euch war in seinem Leben noch niemals in einer Prüfung? Das dachte ich mir. Geprüft werden, einer Prüfung, für eine Prüfung sich vorzubereiten, das ist etwas, was zum Leben gehört irgendwie. Ich habe es überlegt, es gibt eigentlich keinen Bereich, wo man nicht etwas, wenn man etwas erlernt, dann irgendwo so an einen Punkt kommt, wo man sagt, Mensch, lass uns mal schauen, also ich hole das mal ein bisschen runter, ich spreche nicht von Prüfung, lass uns mal schauen, ob es denn klappt. Ob man dann in eine größere Selbstständigkeit, Eigenständigkeit geführt werden kann oder ob man das, was man gelernt hat, dann auch umsetzen kann. Denn es ist ja ganz schrecklich, wenn du vor einem Gerät stehst und nicht weißt, wie du mit diesem Gerät umgehen musst. Das kann einen zur Verzweiflung bringen. Es gibt zwei Varianten und ich möchte wissen, wer zu welcher Variante gehört. Also es gibt bestimmt mehrere, ich werde nur zwei abfragen. Die erste Variante, man nimmt den Beipackzettel, also sprich die Erklärungsbroschüre, die in 14 Sprachen in einem kleinen Heft abgedruckt in der Kiste des Gerätes steckt. Man nimmt sie raus und sucht die Sprache, die man versteht oder die man lesen kann. Wer gehört zu den Leuten, die sich dem aussetzen? Kommt drauf an. Wer sagt für sich, dieses Gerät werde ich in Betrieb nehmen, ich brauche dazu keine Erklärung? Okay, also es haben sich manche zurückgehalten, weil ich glaube, dass man so manchmal dazwischen ist. Auf alle Fälle ist ja die Jahreslosung unglaublich stark. Prüfet alles, das Gute behaltet und der nächste Vers heißt, und das Schlechte meide wie die Pest. Du kannst jetzt entscheiden, wie du zukünftig vorangehst. Vielleicht kann man miteinander ins Gespräch kommen, man hätte ja auch farbliche Karten und man hätte dann gegenseitig sich ermutigt zu lesen oder auch mal auszuprobieren. Warum sage ich das? Steht dazu was in der Bibel? Ja, es ist interessant. Es ist interessant, dass Jesus sehr großes Interesse hat, dass wir miteinander, voneinander und besonders von ihm wissen, was er für unser Leben bereithält und was wichtig ist, dass wir ein Überleben durch sein Leiten, durch sein Führen, durch sein Dabeisein erleben. Denn alleine oder meinetwegen auch in einer Gruppe, kann man trotzdem absolut in die falsche Richtung gehen. Ihr könnt euch daran erinnern, die, die letzten Sonntag da waren, wir haben einen Text gehabt aus Matthäus 12, nein, nicht aus Matthäus 12, sondern aus, muss ich mal kurz aufschlagen, damit ich hier nichts Falsches sage, Markus 10, die Verse 46 folgende, da haben wir darüber nachgedacht, ich durfte dazu einiges sagen, über den blinden Bartimäus, der seinen Mantel ablegen musste förmlich, für sich ablegte, um ein neues Leben in Jesus ganzheitlich zu erleben. Darüber durfte er auch Heilung seiner Blindheit erleben. Aber bei weitem mehr hat er darüber hinaus etwas mitgenommen, nämlich eine Nachfolgebereitschaft. Ich habe den Messias gerufen, ich habe den Sohn Davids in mein Leben gerufen und ich habe erlebt, wie, obwohl Leute gegen das gesprochen haben, dass ich gerufen und geschrien habe, um Hilfe geschrien habe, dass er gehört hat. Und er hat mich zu sich geholt und er hat mich verändert. Nun ist Bartimäus, so heißt es im letzten Vers, ihm nachgefolgt von da an. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen, nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Ganz genial. Ich habe mich gefragt, was schließt sich denn dann an? Das ist ja kein Happy End jetzt gewesen. Also für den Moment war es zu feiern, war es großartig. Man war an dem Platz und an dem Ort, wo man sehnsüchtig drauf zugelebt hat, auch wenn man es davor vielleicht nicht abrufen konnte. In dem Moment, wo Jesus Jericho verlassen wollte, hat er gespürt in sich, vorbereitet vom Heiligen Geist, er ist es. Er ist mein Retter. Er ist es, der mich herausholt, der mich verändert. Nun ist er bei Jesus und gehört zu denen, die ihm nachfolgen. Wie folgt man nach? Wie macht man das? Welche Erfahrungen habt ihr damit? Ich glaube, viele würden jetzt was erzählen können aus ihrem Leben. Ich habe für heute einen Abschnitt herausgesucht, der Nachfolge zeigt, und zwar immer fokussiert bleibend auf Jesus. In dem Moment, wo ich mich entscheide, auf Jesus fokussiert zu bleiben, ihn in der Mitte zu halten, werde ich auch durch die größten Stürme hindurchgetragen. Und ich habe jetzt einen Text mitgebracht, wo Jesus, wenn wir auf ihn sehen, uns auch einen Schlüssel geben kann, Prüfungen, schwere Prüfungen, auch durchzuhalten durch seine Kraft, nicht durch meine Kraft, durch seine Kraft. Ich lese aus Matthäus 4, jetzt die Verse 1 bis 12. Matthäus 4, die Verse 1 bis 12. Die Versuchung Jesu. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete: In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Das ist ein starker Text und es ist ein Tatsachenbericht. Das ist jetzt nicht irgendeine Beispielgeschichte, sondern es ist ein Tatsachenbericht. Jesus, nachdem er sich der Taufe gestellt hat, weil er den Willen des Vaters auch darin tun wollte, Johannes wollte das ablehnen, Johannes der Täufer, ist er danach in die Wüste geführt worden. Und es steht ganz klar da, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Prüfungszeiten, Zeiten, in denen viel gelernt werden darf oder auf dem Weg dorthin, sind Zeiten, die nicht leicht sind. Wir wissen, dass unser letzter Sohn, unser letzter Mohikaner, der ist gerade in den letzten Vorbereitungen für das Abitur. Ihr wisst es vielleicht, sind gerade einige in irgendeinem Prüfungsabschnitt. Es sind nicht einfache Zeiten und man muss fokussiert bleiben und man muss den Blick auf das Ziel haben. Das Ziel für Jesus ist: Ich will mit allem meinem Willen, mit allem meinem Tun, dem Vater im Himmel die Ehre geben. Und ich möchte nichts, aber auch wirklich nichts aus mir heraus tun, sondern das, was ich den Vater sehe, was er tut, was er getan haben will, was er zu mir spricht, das will ich umsetzen. Das ist seine Entscheidung. Und diesem Weg hat er sich ganz und gar ausgeliefert. Und in dieser Geschichte wird zuallererst deutlich und dokumentiert, und ich finde es wichtig, an der Stelle das auch mal zu benennen, als der Versucher an ihn herantritt, wird klar, er tritt einem wirklich gewordenen ganzen Menschen entgegen, mit all seinen Bedürfnissen, mit all seinen Fragen, mit all seinen Leidenschaften, mit allem, was zu ihm gehört. Jesus ist also nicht der Überflieger, der irgendwie so halb durch diese Zeit damals gegangen ist, sondern er ist ganz Mensch geworden. Das ist wesentlich. Wenn er nicht ganz Mensch geworden wäre, hätte er uns nicht ganz retten können. Wenn er nicht alle Last auf sich genommen hätte, die eigentlich wir hätten tragen müssen, wären wir die Verurteilten und Verlorenen geblieben. Er ist ganz Mensch geworden. Und 40 Tage zu fasten, 40 Tage dem Hunger nicht nachzugeben, das ist eine gewaltige Geschichte. Hat jemand 40 Tage von euch schon mal nicht gegessen? Also gibt vielleicht zwangsmäßig, aber freiwillig, dachte ich mir auch. Ich kenne das auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mächtig an die Nerven zerrt, dass es Kraft kostet und dass diese Kraft, so fühlt man es vielleicht nicht die ersten Tage, das kennt man vom Fasten, sondern dann die Tage 30, 35, dass wirklich die Kraftreserven angebrochen sind, man tatsächlich im Reservetank unterwegs ist. Und genau da hinein tritt der Versucher auf den Plan. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das. Dass da, wo die Nerven sowieso blank liegen, da, wo sowieso jetzt ein Infekt den anderen jagte, eine Geschichte die andere, dann kommt noch eine Geschichte obendrauf. Kennt ihr sowas? Ich kenne sowas in meinem Leben. Ich kenne sowas in meinem Leben. Hier ist es, und so wird es formuliert, und so spricht Jesus auch mit diesem Gegenspieler, der Satan selbst, der Teufel selbst, er zeigt sich als der, der er immer war. Ein ewiger Falschspieler, ein ewiger Lügner, ein ewiger Halbwahrheitssprecher. Einer, der die Kunst wohl besitzt, viele, viele, auch dich und mich, auch schon verführt zu haben. Also nicht jemand, der irgendwie doof daherkommt, sondern hier vorbereitet. Er kennt das Wort Gottes. Er kennt das Wort Gottes, aber er geht mit dem Wort Gottes falsch um. Das ist einer der massivsten und gefährlichsten Momente, wenn wir unterwegs sind und darauf warten, dass Gott einen Zuspruch uns gibt. Vielleicht kennst du das selbst auch. Man ringt, man betet, man hofft, dass die Tür endlich aufgeht, dass der nächste Weg gezeigt wird. Und da kommt jemand um die Ecke und gibt dir ein Wort weiter, was dich komplett fertig macht. Was nicht aufbauend ist, sondern wo du danach sagst, wunderbar, das hat mir ja jetzt noch gefehlt. Noch ein obendrauf. Und dann fromm verpackt. So müsst ihr euch vorstellen. Kommt er um die Ecke, säuselnd. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Hunger ist da. Die Fragen sind da. Vielleicht auch zum Vater hin. Vater, wie lange soll ich diese Wüstenzeit, dieses Außenvorsein, wie lange soll ich das noch aushalten? Und dann kommt diese physische Bedürfnishaftigkeit, Hunger. Ich weiß, wir leben in einem Land, wo Milch und Honig noch zu bekommen ist. Sogar Eier. Was in anderen Ländern im Moment schwierig ist. Wir sind versorgt. Aber ich glaube, dass wir alle das kennen, Hunger nach Antwort. Hunger nach Gemeinschaft. Hunger nach etwas, was ich auch aufnehmen kann, was wie tatsächlich Brot ist oder, wenn ich Durst habe, durstlöschend. Und da hinein spricht er eigentlich, ist Gott, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du diese Verbindung hast, dann muss es dir doch ein leichtes sein, dass jetzt die Steine zu Brot werden. Kennst du solche Fragen von Menschen, die Gott so nicht kennen oder vielleicht meinen zu kennen und doch so eine Frage stellen? Oder kennst du diesen Zweifel selbst? Möglicher Zweifel, das würde Gott Nahrung bereitstellen oder nicht? Mir meinen Durst stillen oder nicht? Wie sieht es aus? Welche Schwäche könnte da durchscheinen bei dir und mir? Ungeduld? Das Bedürfnis, endlich befriedigt zu werden? Gott, du hast mir zugesagt, dass du mich versorgst. So ich bitte, wird mir gegeben. Vater, wo ist das jetzt? Hätte er die Steine zum Brot werden lassen können? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Natürlich hätte er das machen können. Er hat auch die Brote vermehrt, die 5 Stück, die 2 Fische. Uns wurden über 10.000 Leute satt. Es könnte er. Aber hier schleicht was anderes mit. Hier schleicht etwas mit, dass die Souveränität, die Versorgungsliebe Gottes in Frage gestellt wird. Es wird etwas gestellt, es wird uns Frage gestellt, dass Gottes Absichten vielleicht doch nicht für mein Leben so gut sind. Jesus, Gottes Absichten sind vielleicht nicht so gut für dein Leben. Konzentrier dich auf das, was du ja sicherlich kannst, weil du Gottes doch Sohn Gottes bist, oder? Gottes Absichten, auf Gott vertrauen, Gottes Absichten zu erwarten, auch wenn ich es im Moment noch nicht greifen kann. Es ist eine Herausforderung, ich weiß. Aber Jesus stellt sich der Herausforderung und entlarvt falsches Versorgtwerden. Es ist grausam, wenn wir falsch versorgt werden, dann passiert was. Jeder, der Laktoseintoleranz ist, weiß das. Jeder, der bestimmte Sachen nicht essen kann, der weiß das. Wenn ich das mir zuführe, dann wird es mir schlecht gehen. Hier wird angeboten, eigentlich im Kern etwas Schlechtes zu tun, nämlich Gott diese Liebe und die Versorgung nicht mehr zu glauben. Jesus hält hier durch und antwortet mit Gottes Wort. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das, was du für dein Leben und für mein Leben ich brauche, ist, dass der Heilige Geist uns eine Versorgung schenkt, die weit darüber hinaus ist, Bedürfnisse wie Hunger, wie in irgendeiner Weise eine Lust zu befriedigen. Die viel größer ist, viel gewaltiger, die Versorgung durch den Heiligen Geist viel stärker. Und vielleicht ist es genau die Vorbereitungszeit, in der wir sind, dass wir darauf mehr unseren Fokus legen müssen. Dass wir in eine Zeit gehen, die nächsten Jahre, wo tatsächlich diese Frage auch uns stärker erreichen wird. Lebst du nicht nur vom Brot, welches du kaufen kannst, sondern leben wir aus dem, was Gott uns gibt als Lebensbrot, Jesus Christus selbst. Jesus hat hier durchgehalten. Jesus hat bei dieser ersten Prüfung durchgehalten und er hat interessanterweise mit Gottes Wort reagiert und geantwortet. Und er hat deutlich gemacht, welche Priorität Gottes Wort für ihn hat, nämlich oberste Priorität. Und nicht das Hinunterdrücken und Gebrauchen von Wort Gottes als eine billige Mogelpackung, als ein Verblenden, als ein in die falsche Richtung ziehen. Er ist hier sehr wach und er weiß, was er hier tut. Denn wenn er hier eingeknickt wäre, schon bei der ersten Frage, dann wäre die Rettung, unsere Rettung, in Gefahr gekommen. Wie geht es weiter? Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches. Allein die Vorstellung, dass der Teufel mit Jesus nach Jerusalem geht, auf diese Tempelspitze, das ist schon makaber, wenn du das mal an dich heranlässt. Dass er sich nach dieser Wüstenzeit tatsächlich damit auf den Weg macht. Warum? Weil er weiß, ich muss im Sehen auf Gott dieses Tun entlarven. Ich muss den Auftrag erfüllen, den mir Gott gegeben hat, dass ich dem Versucher nicht in die Schliche, nicht in die Falle gehe. Wisst ihr, wie großartig es ist, wenn dir jemand etwas verkaufen will als Gebrauchtwagenverkäufer, als Beispiel. Und ich weiß, wie das war nach der Wende, dass viele Gebrauchtwagenleute in die neuen Bundesländer gegangen sind und die letzten Schrottkarren zu überhöhten Preisen verkauft haben. Schrecklich. Aber jetzt stell dir vor, du weißt darum, du kennst dich aus. Du weißt darum, dass dieses Auto, was man dir andrehen will, es gar nicht wert ist. Ich um die Ecke fahre und es bleibt stehen. Übertragen gesprochen, wenn wir wissen, was Gott uns in seinem Wort gibt an Kraft, an Zuspruch, dass er die Werke des Teufels, deswegen ist er gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstören wird, 1. Johannes 3, Vers 8, die Werke des Teufels zerstören, dann können wir nur staunen und sagen, wunderbar, dass du auch in diesem Tatsachenbericht durchgehalten hast und dem Teufel gezeigt hast, wo er hingehört. Nicht in die Gemeinschaft, sondern in die tiefste Finsternis. Und sie stehen da oben auf der Tempelanhöhe und dort wird dann formuliert, richtig heftig, und zwar lese ich das nochmal. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Diese Herausforderung, die der Teufel hier formuliert, dieses Verheißene, dass ihm nichts passieren wird, ist erstens falsch ausgelegt, aber es ist die Frage nach so einer emotionalen Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen sicher leben. Würde Gott mich in jeder Situation beschützen? Schützt mich Gott in jeder Situation? Wie sieht das aus? Was kommt da für Fragen? Was kommt da vielleicht für Unsicherheit? Für Wunsch nach dem, dass ich doch Gott auf die Probe stellen darf, oder? Wie ist das in eurem Leben? Gott, wenn es dich gibt, dann. Und dann kommt die Bitte. Und wisst ihr, das Großartige ist, dass ich in meinem Leben es erleben durfte, dass das sogar geschehen ist, weil Gott so gütig ist und so liebevoll. Aber hier an dieser Stelle geht es um viel mehr. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um die ewige Gemeinschaft mit dir und mir. Fokussiert ist Christus Jesus auch in diesen Fragen, wenn er sich da runterstürzen würde und natürlich die Engel ihn halten würden, ohne Frage. Aber es geht darum, dass er nicht sich auf die Schliche und auf die Falschheit des Gegenspielers einlässt, um dich und mich herauszuholen und rauszulösen, zu erlösen aus all dem, uns der Gegenspieler mächtig an die Kette genommen hat, mächtig in seine Fänge bekommen hat. Denn das ist ja die Wirklichkeit, in der wir unterwegs sind. Die Wirklichkeit ist doch, dass die Fänge dessen, wo der Feind, der wirklich möchte, dass wir aus Gottes Gemeinschaft gehen, ganz bewusst, dass er versucht, uns Beine zu legen. Jesus hält durch. Jesus macht klar, dass es so ist. In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Wir dürfen Gott alle Fragen stellen. Ich darf mit allen Fragen kommen. Ich darf darum ringen. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass ich an der Stelle nicht über diese Frage letztlich dem Feind des Lebens, dem Teufel selbst Raum gebe, indem ich durch ein Erwarten und Wiedererwarten und Überfordern dessen, was Gott mir zeigen muss, damit ich seine Liebe glaube, damit ich vertraue. Da sagt er, du, ich möchte dich in ein Erwachsensein der Nachfolge führen. Ich möchte, dass du dieses Kindische, dieses Kindliche abgibst und dass du erwachsen wirst und mir mehr vertraust, als das, was dir andere ins Ohr säuseln oder was der Feind dir ins Ohr säuseln will. Jesus entgegnet in der Schrift, heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Ich lade dich ein, dass du für dich mal fragst, wo bist du der immer wieder Gott herausfordert? Und er sagt, mein liebes Kind, ich habe es dir schon zigmal gesagt und bestätigt, dass ich mit dir auf dem Weg bin, dass ich dich liebe. dass ich um den Weg weiß, weil Jesus Christus, mein Sohn, dieser Weg ist für dein Leben. Ich bitte dich, dass du das nicht immer wieder in Frage stellst, bei jeder neuen Herausforderung, bei jedem Fallen deines Tuns, sondern ich weiß darum, ich wusste davor darum, dass du wieder fällst. Ich wusste, dass du immer wieder auch Dinge tust, die mich nicht ehren. Aber deswegen habe ich meinen Sohn ja geschickt. Deswegen habe ich meinen Sohn gesandt. Deswegen hat er dort auf dieser Tempelhöhe eben nicht, ist er nicht auf die Schliche reingefallen, sondern er hat durchgehalten. Für dich, für mich. Das ist zu feiern. Wir feiern nicht, dass wir besser geworden sind oder besser sind, sondern wir feiern den, der unser Leben so verändert hat, dass ich glaube, dass er an meiner Stelle stark geblieben ist, wo ich schwach bin. Dass er für mich stark geblieben ist, auch in der Konfrontation mit dem Feind. Und das findet hier statt. Und das soll uns ermutigen. Es soll uns stärken, es soll uns herausfordern, ihm mehr zu glauben, ihm mehr zu vertrauen. Auch wenn die Situation gerade vielleicht ganz anders aussieht bei dir. Vielleicht eine Herausforderung sondersgleichen. Dann lade ich dich ein zu wissen, er ist es, der für dich durchhält. Der mit dir durchhält. Und der weiß, welchen Schutz du brauchst. Welchen Zuspruch du brauchst. Der Gegenspieler geht mit ihm weiter. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf läuft es hinaus. Anbetung des Feindes. Ewige Versklavung. Tod und damit Verdammnis. Und nicht nur für einen selbst, wenn man sich niederwirft und anbetet, den Feind Gottes, sondern auch für die, mit denen man unterwegs ist. Wie viele werden in den Abgrund gezogen, weil ein Einzelner in der Familie angefangen hat, dem Teufel die erste Autorität einzuräumen. Es ist eine so wichtige Stelle. Das ist hinter all dem, wo jemand nach Macht ruft, auch was wir jetzt in der Welt erleben, ist eigentlich der Hintergrund. Sie wollen anbetet werden. Sie wollen, dass Heil gerufen wird. Sie wollen, dass sagen, das ist unser Erlöser. Und das begegnet Jesus hier, wie krass, wie frech, wie unverschämt. Wie unverschämt, dass der Feind des Lebens, der Teufel selbst, Jesus offeriert, diese Herrlichkeit gebe ich dir, alles das gebe ich dir. Was ist das für ein frecher Kerl? Voller Lüge. Und er wagt es, Jesus das anzubieten. Die Reiche der Welt, oh ja, wie viele Menschen sind damit beschäftigt, sich ein Stück des Kuchens auszuschneiden. Und sie merken nicht, dass sie damit auf die Knie gehen vor dem Feind des Lebens. Jesus kommt hier an einen Punkt, wo es ihm reicht. Kennt ihr das, als das richtig reicht, dass richtig der Puls hochgeht? Er kommt an den Punkt und sagt, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen, dein Leben anvertrauen. Das ist so ein wichtiger Punkt in meinem Leben, wo Dinge mich überschatten wollen, wo sie wirklich Besitz bekommen wollen in meinem Leben. Dass man wirklich im Namen Jesu sagt, weg mit dir Gedanken der Dunkelheit. Weg mit dir den Gedanken, die mich in eine ganz andere Richtung bringen wollen. Jesus macht das hier vor für uns, hält er es durch. Und noch einmal, es ist Jesus, der durchhält. Es ist der Sohn des lebendigen Gottes, der es tut. Nur deswegen können wir von Freiheit sprechen. Es sind nicht wir. Aber wir können es als Geschenk immer wieder entgegennehmen. Und sagen, ich will es lernen als eine Jüngerin und ein Jünger. auch zu sagen, da wo der Gegenspieler mir begegnet, in welcher Gestalt auch immer, dass ich sage, im Namen Jesu, und ich stelle mich bewusst unter das Blut Jesu, diese Gedanken und dieses hat kein Anrecht auf mein Leben. Hinweg mit dir. Das müssen wir bewusst tun, weil sonst nimmt es Platz in unserem Denken, in unserem Wollen, in unserem Tun. Und Jesus macht deutlich, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm eine Zeit lang ab. Und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. In so einem Tal, in dem man sich befindet, wo man denkt, diese Prüfung habe ich nicht bestanden. Und wenn du in diesem Tal bist und dir die, die dich geprüft haben, sogar sagen, diese Prüfung ist nicht bestanden, ich habe sowas in meinem Leben erlebt. 5 Leute, du stehst da und die sagen, durchgefallen. In diesem Moment, wenn du dann Jesus erlebst, der sagt, und ich habe für dich die Prüfung bestanden. Ich habe für dich gerungen. Ich stehe hier neben dir und du bist wertvoll. Lass dir das nicht nehmen. Und ich diene dir jetzt. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das ist für mich so ein Moment, den Jesus hier auch erlebt, als die Engel zu ihm kamen, der Teufel verschwinden muss. Er ließ ab für eine Zeit, wohlgemerkt. Er hat ja viele, viele Prüfungen in dem Bereich erleben müssen und hat durchgehalten. Und dann kamen die Engel und dienten ihnen. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Anruf, wo jemand, mit dem du gar nicht gerechnet hast, dich anruft oder eine E-Mail schreibt, eine WhatsApp und sagt, du, ich habe gerade an dich gedacht. Ich habe gerade für dich gebetet. Und wollte einfach sagen, du bist nicht allein. Gott ist da. Ich darf dir das sagen. Oder vielleicht den Besuch, mit dem derjenige gar nicht gerechnet hat oder diejenige. Und da stehst du plötzlich in der Tür. Und du noch ganz verdattert bist und bin gar nicht vorbereitet. Und die Person sagt, du, ich will dir nur sagen, Gott ist da. Und Gott liebt dich. Und er hat für dich in Jesus den Sieg errungen. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Jesus hat den Sieg errungen. Und er ist beim Vater und sieht uns. Und der Heilige Geist führt uns. Dass wir das zutiefst als Vorbereitung verstehen, auch für unser Leben. Jesus hat die Prüfung bestanden. Alle. Er ist ohne Schuld geblieben. Und er sagt zu dir, ich habe das für dich getan. Auf dass da, wo du der Prüfung erliegst, wo du scheiterst, wo wir alle gescheitert sind, nicht ein Ende da ist und der Feind jubelt, sondern er sagt, ich bin da, steh auf, geh mit mir und lass die Sünde hinter dir. Schau nach vorne und sei einer, der auf der Siegerseite bleibt. Amen.